Hallo und herzlich willkommen zu Jobs Inside, der Karrieretalk. Wir sind Helena
und Ellen
und sprechen in diesem Podcast über verschiedenste Jobs.
Diese Episode wird gesponsert von Joblets.de, der Plattform für deinen nächsten Karriereschritt. Entdecke spannende Jobangebote und mach den nächsten Schritt in deine berufliche Zukunft mit Joblets.
So, Helena, heute fange ich ungewohnterweise auch mal wieder an und das aus einem ganz bestimmten und für mich auch besonderen Grund, weil heute haben wir für mich einen sehr speziellen Gast, einen besonderen Gast hier, nämlich meine, ja, man hört sie schon, nämlich meine große Schwester. Wer bist du und welchen Beruf bringst du uns heute mit?
Hallo, ja, ich bin Julia. Und ich bin Schauspielerin, Sängerin und Comedian. Und nebenbei arbeite ich noch im Bereich des Unterrichtens. Ich bin Gesangslehrerin und im Bereich des Sprechens. Also hin und wieder bin ich mal im Tonstudio und spreche in Voice-Over ein für einen Dokumentarfilm oder moderiere. Aber hauptsächlich arbeite ich als Schauspielerin, Sängerin und Comedian.
Okay, es ist ja ein Batzen, was du da mitbringst. Sehr viel im künstlerischen Bereich, auf sehr vielen Bühnen. Wie hast du das damals für dich, so herausgefunden? Warst du dann so das Mädchen aus der Familie, was dann immer Weihnachten eine eigene Show gemacht hat und immer in den Mittelgrund wollte? War das bei dir so oder wie bist du überhaupt zu diesem Beruf Schauspielern gekommen?
Also ich war eigentlich ein sehr schüchternes Kind. Ich hatte auch immer Angst vor Menschen, aber ich sehe meinen Job als Berufung. So, ich finde, das sollte eigentlich jeder. Man verbringt ja wirklich die Hauptzeit seines Lebens mit seinem Beruf. Und für mich war immer klar, es muss irgendwas sein, was mein Herz bewegt und wofür mein Herz schlägt. Da gab es ein Schlüsselerlebnis, da war ich 5 Jahre alt. Also unsere Mutter, ne, Elli, die hat uns immer sehr früh künstlerisch gefördert. Und ich hatte mit 3 Jahren schon tänzerische Früherziehung. Und im Alter von 5 Jahren hatte ich dann einen Auftritt im Stadtschlosstheater in Fulda, wo wir ja herkommen. Ja, da zum Finale sind wir alle auf die Bühne, haben uns positioniert und mussten ins Publikum winken, so ganz süß, die kleinen Mädchen. Und da lief von Michael Jackson Heal the World. Und das hat mich so ergriffen. Da kommen jetzt heute noch die Tränen in die Augen. Das war ein ganz, ganz, ja, erhebender Moment. Und da wusste ich einfach, das sind die Bretter, ja, die meine Welt bedeuten.
Doch. Schon wieder sehr emotional gerade.
Ja, emotional bin ich sowieso, ist oft Drama mit mir, aber auch positives Drama, ja. Genau, und dann habe ich ganz normal mein Abitur gemacht, ganz normal, wie man das hier so macht, im katholischen Fulda und, habe dann, ich gebe jetzt zu, ich hatte nicht den Mut, direkt danach die Ausbildung zu machen, weil man sagt ja immer, ach, das ist doch gar kein richtiger Beruf, davon kannst du doch gar nicht leben. Und falls jetzt jemand dann zuhört, der auch diesen Wunsch hat, uns im Herzen spürt, auf die Bühne zu wollen. Wenn man wirklich was aus Liebe tut und da zu 100% dahinter steht und sein ganzes Herzblut da reinsteckt, mit der ganzen Leidenschaft dabei ist, dann wird man damit auch sein Geld verdienen. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Ich habe dann zuallererst ein Physikstudium begonnen und habe das aber nach einer Woche geschmissen und habe gesagt, ich kann nicht, mein Herz bricht. Und dann habe ich mich informiert. Es gibt in Deutschland staatliche Ausbildungsstätten. Das ist aber sehr, sehr schwierig reinzukommen, weil natürlich sehr, sehr viele den Beruf ausüben wollen. Und man muss ja auch erstmal vorsprechen. Und dann gibt es noch staatlich anerkannte Schulen. Und es gibt auch Schulen, die gar nichts sind. Also da bitte schon mal die Finger von, weil die natürlich Geld wollen. Also staatlich anerkannte Schulen und Schulen, die gar nichts haben, die wollen Geld. Du musst diese Ausbildung zahlen. Ja? Außer die staatlichen Schulen, die sind vom Staat finanziert. So, deswegen auch der Name. Hahaha. Und ich habe mich von meinem Gefühl leiten lassen. Ich habe mir eine staatliche Schule angeschaut. In Essen ist die im Bereich Musical. Ich war damals noch so ein bisschen zwiegespalten. Mache ich Musical, mache ich Schauspiel? Und habe dann eine Schule gefunden. Ja, da hat sofort mein Bauchgefühl ja gesagt, weil die dual ausgebildet hat. Also ich habe meinen Abschluss in Schauspiel gemacht, habe aber eine gesangliche Ausbildung wie ein Musical-Darsteller. Genau, und habe dann, konnte dann direkt schon einsteigen und habe dann quasi, bin im Halbjahr so reingeschlittert und habe dann anstatt 4 Jahre nur 3,5 gemacht. Also ich durfte dann verkürzen, was auch toll war. Genau, und dann habe ich meinen Abschluss gemacht. In 2013.
Ach, das ist ja auch schon jetzt über 10 Jahre her. Wow. Ja,
ganze 11.
Zeit rast. Ja, genau. Ich habe jetzt über 10 Jahre. Danke, ja, ich bin alt. Ja, deswegen, ich habe jetzt aber wirklich auch einiges an Erfahrung sammeln können und bin gespannt auf eure 1000 Millionen Fragen.
Also du hast es dann abgeschlossen. Man macht dann ja seine Abschlussprüfung und alles Mögliche. Und dann ist man...
Genau. Also man hat eine Aufnahmeprüfung und man hat eine Abschlussprüfung. Und währenddessen auch 1000 Millionen Prüfungen, wo man spielen muss und sich präsentieren muss. Die muss man auch bestehen, sonst muss man wiederholen. So.
Genau, und dann ist man fertig. Und wie fängt das dann an? Kommst du dann in der Kartei oder wie kommt man zu seinem ersten Engagement oder zu seinem Casting? Und wie lange dauert das vielleicht auch so ungefähr, bis man mal seine erste Rolle hat?
Oh ja, wie die meisten, also wirklich die meisten, die nicht an einer staatlichen Schule ihren Abschluss machen, fällt man in ein Loch. Man hat die Abschlussprüfung gemacht und dann denkt man, okay, und jetzt? Die von den staatlichen Schulen haben das Privileg, dass sie von diesen staatlichen Institutionen Vorsprechen haben. Zumindest war das bei mir so, als ich noch Abschluss gemacht habe vor 10 Jahren. Und da kamen dann viele Intendanten hin, also Intendant ist ein Theaterleiter, ja, und Regisseure und haben sich diese Absolventen angeschaut. Das Privileg von staatlich anerkannten Schulen, das hatten wir nicht. Man muss sich um alles selber kümmern. Also wenn man das nicht macht und dann den Anschluss verpasst, ist man auch weg vom Fenster, sage ich ganz klar. Weil man muss hier in der Übung bleiben. Übung macht den Meister. Und klar, das ganze Handwerkszeug, was ich in diesen 3,5 Jahren mitbekommen habe, das hat mich jetzt noch nicht zu einem Profi gemacht. Also ich weiß nicht, wie das bei euch im Berufsleben so ist, aber wenn man dann wirklich im Berufsalltag ist, erst dann wächst man. Und reift und kann sich dann auch wirklich Schauspielerin nennen. Ja, also ich bin abgegangen von der Schule und dann dachte ich, und jetzt? Was ich jedem empfehle, ist ein Vorsprechen direkt bei der ZAV zu machen. Die ZAV ist die Künstlervermittlung, die vom, die staatlich ist, wo man auch keine Provision zahlen muss, wenn sie einen vermittelt. Und da ist man erstmal in der Kartei. So. Und auch dort, bekommt man ganz tolles Feedback, woran man vielleicht noch arbeiten kann. Ja, und dann hat man eben seine erste Kartei. Aber ganz klar sage ich auch jedem, man muss sich wirklich selbst um Jobs bemühen. Ohne geht gar nicht. Am besten gleich mehrere Agenturen suchen, weil es gibt kein Exklusivrecht. Man darf immer in mehreren Agenturen sein. Und dann gibt es Online-Plattformen. Ich bin ja in erster Linie Bühnenschauspielerin. Ist auch ganz klar zu trennen von Filmschauspiel, weil wir sicherlich auch nachher über das Gehalt sprechen, ne? Und das ist ein großer Unterschied. Und da gibt es eine Online-Plattform, die heißt theapolis.de. Und ja, da kann man dann sein Profil erstellen und nach Jobs suchen. So, im Bereich Film bin ich auch eigentlich auf allen vertreten. Es gibt Filmmakers, Crew United, Schauspielervideos, Cast Forward. Also es gibt wirklich ganz viele Plattformen. Natürlich kosten die alle Geld. Ich empfehle einen Volleintrag bei einer Plattform im Bereich Film und den Volleintrag bei Theapolis. Und dann ist man eigentlich gut aufgestellt, ist von den Castern überall zu sehen. Aber was natürlich auch, was man immer wieder machen muss, ist bei den Castern eine E-Mail hinschicken. Hallo, hier bin ich, habe neue Schauspielerfotos. Auch wichtig, natürlich, man braucht nach der Ausbildung erstmal Fotos von sich. Das muss man alles selber finanzieren. Am besten ist, ich habe ein Showreel, das heißt, ich habe Szenen, wo die Caster sehen können, dass sie spielen kann. Ich hatte das Glück, dass ich während der Abschlussprüfung, da saß ein Filmemacher drin und der hat gerade seinen Kurzfilm produziert und sah mich und hat gesagt, die will ich haben für die Rolle und hat mich direkt danach angesprochen. Und dadurch hatte ich schon direkt danach meinen ersten Dreh und das war toll, weil ich hatte da natürlich eine Szene für mein Showreel. So, und konnte mich gut aufstellen mit meinen Fotos und meinem Showreel. Hab dann auch gleich geschaut, dass ich eine eigene Homepage noch mir mache. Ja, alle Caster angeschrieben, alle Regisseure, die ich kannte. Dann habe ich in Stuttgart gewohnt, alle Theater angeschrieben. Hallo, hier bin ich, habt ihr ein Engagement? Also Türklinken putzen, wo es geht. Und dann hat man plötzlich das Glück und jemand reagiert und man hat ein Vorsprechen. Und dann weiß man, oh je, jetzt hängt von diesem Vorsprechen ja viel ab. Und ja, die meisten steigen mit Kindertheater ein, das habe ich auch gemacht.
Das ist Kindertheater?
Kindertheater ist Stücke spielen für Kinder. Ja, also ganz so wie der Name das doch auch okay, so sagt. Süß. Ja, was habe ich denn da gespielt? Lieber Schurke Haxelfuß. Oh. Ich war der Haxelfuß.
Klingt sehr. Ja.
Und
hast du es gesehen, Ellen?
Nee.
Nein, Ellen kam nie, das Vergnügen. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man versucht, natürlich ein Engagement zu bekommen, wenn man sozialversichert ist. Weil ansonsten ruft irgendwann die Krankenkasse an und sagt, huhu, huhu, das ist ja gar nichts von Ihnen gekommen. Ja, weil man ist ja immer erst noch familienversichert und schwuppsdiwupps ist man über 25 und huh, ja. Und ja, da hatte ich immer auch das Glück. Ich habe dann viel Tourneetheater gemacht und hatte dann parallel Tourneetheater und einen Stückvertrag an einem Theater. Und so habe ich dann langsam angefangen, ja, mich so durchzukämpfen und meine Engagements zu bekommen. Dann gibt es immer noch den Theatersommer, weil die meisten Theater ja über den Sommer zumachen, weil dann die Theatersommer eben öffnen. Und dann hatte ich in 2000, ich rede hier am, wie am, am, wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch ruhig.
Ich hab tatsächlich schon so ein paar aufgeschrieben, aber ich wollte dich da jetzt in deinem Flow nicht unterbrechen.
Weil, ich sag mal so, es ist dann zuallererst, war so für mich ganz wichtig, jetzt wirklich mal ein Festengagement in einem Theater zu haben, wo ich ein Jahr fest am Hause bin und sozialversichert bin und einfach erstmal unter bin. Und wenn du ein Festengagement an einem Haus hattest, ist das auch immer so ein Qualitätssiegel. Genauso wie es erstmal ist, bei der ZAV aufgenommen zu werden und da geführt zu werden oder noch eine Agentur zu haben, sind alles so Qualitätssiegel. Ja, dieser Mensch kann da auch was. Und da bin ich in Aachen gelandet. Genau, und da war ich ein Jahr fest. Ich kann gleich über den Alltag erzählen, aber ich weiß nicht, ob, ob jetzt vielleicht noch eine Frage kommt.
Ja, ich hab tatsächlich so ein paar jetzt noch aufgeschrieben. Also wir haben ja normalerweise, wir bereiten uns ja vor, haben verschiedene Fragen vorbereitet, aber jetzt gerade sind so ein paar Fragen mir gekommen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter zurück, so ungefähr 5 Minuten zurück. Ihr habt gehört, es gibt eine Aufnahmeprüfung, es gibt Prüfungen währenddessen, es gibt eine Abschlussprüfung. Wie sieht so eine typische Prüfung aus? Also was wird da überhaupt geprüft? Ich hätte die Frage vielleicht ein bisschen eher stellen sollen, ja, okay.
Aber das macht ja nichts, weil tatsächlich diese Prüfung sieht eigentlich immer relativ gleich aus, selbst jetzt, wenn ich jetzt ein Vorsprechen hätte an einem Theater. Ja? Man hat in der Regel, ganz klassisch, 2 Monologe, einen modernen, einen klassischen. Klassisch bedeutet Shakespeare, Schiller, Goethe, also Texte, wo man erstmal denkt, oh, was meint der jetzt, ja? Und eben ein bisschen veraltetere Sprache und einen modernen. Ich empfehle auch immer, dass einer davon komödiantisch ist und dann ein Lied. Das ist ein klassisches Vorsprechen im Bereich Schauspiel. Ja, Musical sieht ein bisschen anders aus. Da ist die erste Runde immer eine Tanz-Audition. Und wenn man dann weiterkommt, dann darf man noch singen. Und wenn die dann sagen, okay, dann darf man vielleicht noch was spielen. Aber dann sind das meistens auch keine eigenen Monologe, sondern Texte, die man bekommt.
Wie viele Leute sind so bei so einem Vorsprechen dabei? Also ist die Konkurrenz riesig?
Das hängt natürlich immer vom Theater ab, aber in der Regel gibt es mehrere Vorsprechtage, wo dann die Schauspieler nacheinander eingeladen sind. Man hat in der Regel rechnen die, glaube ich, eine halbe Stunde ein, weil man dann auch viele Regisseure, die dann da sitzen, mit einem auch noch arbeiten möchten und möchten sehen, wenn ich jetzt diesen Monolog, wenn ich da die und die Regieanweisung gebe, wie kann ich mit der Person arbeiten? Wie kann sie das umsetzen? Und das ist natürlich jedes Mal was ganz, ganz anderes. Ja. Und natürlich ist es aber auch für einen Schauspieler wichtig und das sollte man wirklich immer im Auge haben. Ganz am Anfang geht man noch so hin mit dem Gedanken, oh Gott, hoffentlich nehmen die mich. Mittlerweile gehe ich zu einem Vorsprechen und sage, will ich überhaupt mit den Menschen arbeiten? Also genau wie die mich anschauen, schaue ich mir auch die Leute an, die da sitzen.
Ich glaube, das macht dich dann in eine gute Position, ne? Also da gehst du dann mit einem anderen Selbstbewusstsein rein, anstatt dieses so am Anfang dieses Türklinkenputzen, dass du überall streust, sondern da bist du dann eher so auf Augenhöhe. Und ich glaube, das merken die meisten dann auch.
Ja, das stimmt. Aber natürlich, das Standing muss man sich erstmal erarbeiten, auch dass man finanziell irgendwo abgesichert ist. Ja, deswegen haben ja viele oft am Anfang noch Nebentätigkeiten. Da hat mir das Unterrichten immer sehr geholfen. Ich war nie raus aus meinem Berufsfeld, sondern ich konnte immer noch in diesem Berufsfeld arbeiten, halt nur im Bereich des Unterrichtens. So.
Ich glaube, ich würde anknüpfend da jetzt eine Frage vorziehen. Und zwar, du hast ja gesagt, ich meine, das sind dann bei so einem Vorsprechen, können das auch mal mehrere Tage sein, weil das eben so viele Kandidaten sind, die in Frage kommen. Wie geht man in so einem großen Pool mit dem Konkurrenzkampf um und wie behauptet man sich, um überhaupt gesehen zu werden? Hast du da Tipps oder wie machst du das?
Ich sehe es gar nicht als Konkurrenzkampf. Nee, weil es ist, wenn ich so rangehen würde, dann wäre ich zu verbissen und würde auch vielleicht eventuell mich selbst nachher zu sehr bemängeln. Es ist, manchmal sind es ganz, zum Beispiel, ich kann ein super Vorsprechen gehabt haben und kann super auf die Rolle passen und kann die total überzeugt haben. Nur dann ist es so, dass es vielleicht eine Rolle ist, die eine Liebesbeziehung spielt und die haben aber schon den Schauspieler, nur der ist zu klein für mich. Von der Körpergröße. Und dann wirst du auch nicht besetzt. Das sind so Sachen. Also meine allererste Rolle in Stuttgart, da hatte ich mein Vorsprechen und da hat nachher die Intendantin gesagt, also da haben wir Glück, weil der Stefan ist jetzt nicht allzu groß, aber das könnte gerade so passen. Und da habe ich auch 3 Kreuzzeichen gemacht, weil ich bin 1,71. Das ist jetzt auch nicht besonders klein für eine Frau. Und ja, genau. Also das sind da manchmal so Punkte, weswegen man dann die Rolle nicht bekommt. Und ich gehe eigentlich immer an ein Vorsprechen so dran, dass ich sage, ich gebe mein Bestes, ja, und bin im Moment, genieße den Moment des Spielens, dann habe ich schon alles gemacht, was ich machen kann. Genau, bin gut vorbereitet und dann schauen wir mal. Und dann geht es zu den Gagenverhandlungen und dann sage ich, ups, nee, dafür komme ich jetzt nicht vorbei. Oder kann ja sein, ich habe dann schon währenddessen ein ganz anderes Engagement.
Okay, es ist crazy. Also wenn du jetzt so, zum Beispiel so ein, bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich am besten zu dieser Frage komme, aber ich glaube, das ist relativ geschmeidig. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Vorsprechen gehst oder du hast einen Auftritt auf einer Bühne, gibt es so bestimmte Rituale? Ich denke da immer an High School Musical. Ich glaube, Sharpay macht das, dieses irgendwie sowas macht die. So ein Ritual, bevor die auf die Bühne geht. Gibt es bei dir auch irgendwas, was du machst, wo du sagst, boah, da bin ich richtig beruhigt danach?
Ja. Ich bete.
Okay.
Also ich bin sehr gläubig. Ich sehe auch tatsächlich meinen Beruf als eine Mischung aus Gottes- und Menschendienst. Jetzt hole ich aber weit aus. Und zwar, Schauspielerei ist entstanden im alten Griechenland. Das waren okkulte Zeremonien, um den Göttern zu huldigen. Und dann gab es zum Beispiel im Mittelalter die Passionsspiele. Und es war tatsächlich ursprünglich ein Gottesdienst. So sehe ich auch meinen Beruf. Also ich übe meinen Beruf nicht aus einem Aufmerksamkeitsdefizit. Da ist ein Rampenlicht, schwupps rein, endlich sieht mich mal jemand. Nein, sondern ich möchte den Menschen was geben. Und vor jeder Vorstellung gehe ich kurz in mich und dann bete ich und ja, bitte um Konzentration, um die Magie des Moments, um den zu genießen, um ja mit den Kollegen einfach diesen Moment jetzt zu kreieren, in der vollsten Liebe und Leidenschaft und dass das Publikum einen tollen Abend hat. Das mache ich, ja. Die Kollegen, die das noch nicht von mir wissen, immer neue Kollegen, die sind immer ganz verdutzt oder lachen mich aus oder denken, ich verarsche sie jetzt. Aber wenn ich dann so dastehe und mein Kreuzzeichen mache, aber nein, ich bete. Aber ich habe auch mal einen Kollegen gehabt, der ist immer wie Superman, hat er sich dann die Hocke und hat den Boden berührt, den heiligen Bühnenboden. Da dachte ich, okay, alles klar, Stefan.
Zu den Klischees kommen wir gleich.
Also das heißt, du betest, du gehst in dich und genießt dann den Moment. Aber was ist Worst-Case-Szenario, wenn du dann doch mal ein Blackout auf der Bühne hast? Was machst du dann?
Das passiert doch hin und wieder. Also tatsächlich passiert es mir sehr, sehr, sehr selten. Sagen wir mal, ich spiele jetzt ein Ensemblestück. Wir gehen jetzt mal davon aus, normales Bühnenschauspiel ist ja erstmal Ensemble. Und wenn die Kollegen zum Beispiel im Text springen, das passiert dann schon mal, dann springe ich mit. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, ich habe die Seiten vor Augen und wenn ich sehe, dass die im Text gesprungen sind, dann weiß ich ganz genau, wo wir dann sind, springe ich mit. Und wenn der eine einen Blackout hat, dann wird improvisiert. Also es kann ja auch mal ein technisches Blackout sein. Zum Beispiel, wir haben mal Open Air gespielt, da haben wir das eine Stück in der Open Air Bühne gespielt, also nicht bei uns im Haus. Und plötzlich ist das Mikroport ausgefallen. Und zu mir kam dann plötzlich der eine Techniker, ich stand noch backstage. Julia, Julia, wir müssen den Guido jetzt von der Bühne holen. Sein Headset funktioniert nicht. Du musst jetzt gleich, wenn du auftrittst, was machen. Und ich so, oh nee, Freunde, das jetzt auch noch. Und dann hörst du deinen Auftritt. Und das ist ein Stück, da spielt, sind wir auf dem Bauernhof. Und er sagt, so Herr Landwirt, jetzt schauen Sie mal hier hinten die Felder. Da ist hinten mit den Kühen, gucken Sie mal. Und dann, es wollte alles nicht gehen. Und ich so, ja, doch jetzt, das war mein Ehemann in dem Stück, jetzt geh mal. Und dann bin ich halt dann allein auf die Bühne zurück und habe halt einfach als Ehefrau, die mit ihrem Mann eh nicht mehr so gut klarkommt, das ist ein Scheidungsmoment, also ich will mich von ihm trennen, dann halt über Männer geschimpft. Ja, das kriegt man dann.
Da hat man einiges in petto als Frau, oder?
Bis er endlich wiederkam. Ich so, Männer, immer das Gleiche.
Kennst du alle.
Ja. Oder man erzählt halt irgendeinen Witz. Also man muss halt improvisieren und dieser Live-Moment, diesen Live-Moment, den will ja auch das Publikum. Das Publikum feiert es total, wenn irgendwas schief geht. Und wenn Sie da jetzt live dabei sein können und sehen können, wie wir als Menschen da vorne reagieren und improvisieren. Das ist für die eigentlich ein großes Happening.
Ja. Mir ist jetzt noch eine Frage aufgekommen, aber das hast du gerade schon so ein bisschen beantwortet. Kannst du Dialekte? Also ein Ami kannst du auf jeden Fall nachmachen. Gibt es da noch einiges mehr? So ein Sächsachsen oder so?
Werbung. Sag mal, Ellen, hattest du auch in der 7. oder 8. Klasse so eine Art Berufswahltest?
Ehrlich gesagt, noch nie davon gehört.
Wusstest du, dass bei unseren heutigen Sponsor Joblitz findest du nicht nur über 13.000 Jobangebote, sondern auch einen Quereinsteigertest? Hier kannst du zwischen zwei Testvarianten auswählen. Einmal der ausführlichen Variante mit 50 Fragen, die ca. 10 Minuten dauert, und dann den Schnelltest mit ungefähr 25 Fragen, wofür du ca. 5 Minuten brauchst. Am Ende des Testes bietet dir Joblitz sogar noch konkrete Jobangebote an, die auf dein Ergebnis passen. Alle möglichen Informationen zu den Quereinsteigertests findest du bei uns in den Shownotes. Werbung Ende.
Also ich dachte immer, ich könnte also so wirklich frei jetzt losbrabbeln, fällt mir schwer. Aber wenn ich einen Text habe und mir dann gesagt wird, wie ich es auszusprechen habe, dann kann ich es komplett imitieren. Also ich habe schon berlinerisch gespielt. Schwäbisch, oh Gott, das war ganz schwierig da.
Das will man doch auch nicht.
Oh, nee, Schwäbisch, Koschloch, so geil. Und dann muss ich den ganzen Text auf Schwäbisch lernen und habe mir dann von meiner Kollegin wirklich Audiofiles einsprechen lassen. Es ging dann so los. Wie ging der Text los? Ja, man denkt, meine Diener ist so kurzsichtig, der merkt eh nichts. Und wenn die noch gewisse Flori treffen, hat immer denkt. Und so ging's dann. Und ach, das habe ich wirklich gelernt wie ein Lied.
Nochmal auf Deutsch, bitte. Was hast du da gerade gesagt?
Was habe ich denn gesagt? Moment, kannst du es nochmal wiederholen?
Das ist das Problem. Ich habe es ja nicht verstanden. Aber gut, aber du hast ja schon gesagt,
Der Gemeindediener ist so kurzsichtig, der merkt eh nichts. Und wenn ich noch einen gewissen Florian treffe, habe ich mir gedacht, das ist der Text. Also okay. Sie hat sich verkleidet. Mhm. Das ist aus der Kasper und das der Brandner Kasper und das ewige Leben. Sie hat sich als Jäger verkleidet, quasi flirtet mit dem Flori.
Okay. Da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Du hast jetzt schon zwei Theaterstücke genannt, die so einen richtig weirden Namen haben. Warum ist das immer so ein komischer Name?
Was war jetzt wirkt für dich?
Also generell, die sind immer so irgendwie so entweder verschachtelt oder so nichtssagend. So manche Theaterstücke. Also wenn ich hier manchmal gucke in Nürnberg, das ist dann einfach manchmal einfach nur so ein Wort, was so nichtssagend ist. Und dann denkt man so, okay, was ist das für ein Theaterstück?
Das verstehe ich. Ja, also, na gut, also, der Brandner Kasper und das ewige Leben, na gut, das ist jetzt, ich kann nichts dafür, das hat der Autor sich halt überlegt, aber es ist ein berühmtes Stück, oder Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Da weiß ich, der Autor, der hatte das eigentlich anders genannt, das Stück hieß ursprünglich, glaube ich, Die Teufelsaustreibung oder Der Exorzismus, Die Teufelsaustreibung, und dann war der Autor irgendwie in einer Bar und da stand auf dem Spiegel, auf der Toilette, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Und deswegen hat er dann das Stück so genannt.
Okay, also eher so die Inspiration von dem Herrn, der das
Stück
dann macht.
Ja, natürlich.
Künstler halt.
Ja. Künstler halt, die Klischee.
Da hat man dann halt nach.
Ja, genau. Und da habe ich dann, wir waren jetzt beim Fest, jetzt mal, wenn ich jetzt chronologisch gehe, ich hatte dann ein Festengagement Ja? So? Ihr wollt ja sicherlich auch wissen, wie der Alltag so aussieht. Ja? Ich nehme mich einfach alle. Ich mache so eine Selfmade-Show hier.
Schauspieler.
Ja, einfach mal. Rampensau-mäßig. Tschüss.
Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, heute sind wir keine Hosts.
Nee. Okay, also, so. Wenn man ein Festengagement hat, dann ist der Alltag ja komplett vorgegeben vom Theater, ne? Ich hatte dann zum Beispiel da, das war schon ein krasses Festengagement, ich hatte morgens Kindertheater, wo wir hingefahren sind. Das war Tournee-Kindertheater mit Bühnenaufbau und Bühnenabbau mit richtigen Traversen.
Musstet ihr das selber machen?
Ja, oh, das war wirklich heftig. Dann kurze Mittagspause, dann Proben, kurze Pause und abends spielen. 6 Tage die Woche. Wobei Kindertheater ging natürlich nur Dienstag bis Freitag. Aber ansonsten war mittags Probe und abends spielen. Und da bist du wirklich fertig.
Lohnt sich das überhaupt? Also was kriegst du denn für sowas?
Ja, Helena, lohnt sich das? Ich habe einige Folgen von euch jetzt schon mir angehört. Ich bin ja vorbereitet. Der finanzielle Aspekt ist euch jetzt ja nicht unwichtig. Und wenn ich da sage, also wenn das die Absicht deiner Frage ist, ob sich das lohnt, für rein finanziell? Nee. Aber das Theater, wo ich war, war wirklich ein Abzocke-Theater. Ja, ich weiß gar nicht, ob das war weniger als Mindestlohn, würde ich jetzt sagen. Aber ich habe es gemacht, weil tatsächlich ich ja meinen Beruf als Berufung sehe und es war eine Leidenschaft oder es ist eine Leidenschaft und ich wollte mal ein Festengagement haben. Ich brauche nicht viel Geld zum Leben. Ich bin überhaupt kein materialistischer Mensch. Ne, so. Hauptsache, ich kann was essen und ich kann was anziehen und ich habe eine schöne Wohnung, eine schöne kleine, das reicht mir. Also gelohnt hat sich trotzdem, klar, natürlich, weil ich habe gespielt.
Ja, ja, okay. Aber ja. Kannst du uns so eine Range geben von deinem schlecht bezahltesten Job bis zu deinem bestbezahltesten Job?
Ja, da kommen wir dann, ich mache jetzt mal so einen kleinen Bogen, bis ich die Frage beantworte, ja.
Nimm dir Zeit. Du hast die Bühne.
The stage is yours. Dankeschön. Jetzt brauche ich aber noch so ein und bitte. Und dann kann ich loslegen. Nein, Gott. Nach diesem Jahr habe ich dann ja auch nicht verlängert, das Festengagement. Es war mir dann einfach zu ausbeuterisch, sage ich ganz klar. Mir ging es auch dann nicht gut nach dem einen Jahr, weil man muss ja auch spielen, wenn man krank ist. Ne? Also ist ja auch in der Regel der Fall. Oder wenn du, ich hatte dann, bei einem Stunt ging was schief und ich habe dann tatsächlich immer mit Verband gespielt und mit ärztlicher Behandlung. Da muss man auch durch. Und habe dann das Ziel gehabt, mich sukzessive zu lösen und mein eigener Chef zu werden. Und habe jetzt meine eigenen Soloprogramme. Also ich bin noch fest am Hause mit Stücken. In Dresden am Boulevardtheater habe ich meine Stückverträge. Das heißt, wenn das Stück spielt, fahre ich nach Dresden und bin auf der Bühne. Aber ich habe auch meine eigenen Soloprogramme. 2 Stück. Und das eine vermarkte ich ganz selbstständig. Das heißt, ich rufe die Theater an, gehe in Verhandlungen mit denen und bezahle dann meinen Pianisten. Und das andere Stück liegt bei einer Agentur. So, und vom schlecht bezahltesten Job jetzt, was war die schlechteste Gage meines Lebens? Oh Gott, das verdrängt man dann ja auch. Aber ich kann sagen, das Kindertheater wirklich vielleicht so. Man muss ja überlegen, was heißt das, die Bezahlung? Textlernen wird in dem Sinne ja nicht bezahlt. Und die Proben wurden da auch nicht bezahlt. Also die Zeit fürs Textlernen, für Proben und dann zum Aufführungsort hinfahren, sich umziehen, fertig machen, konzentrieren, spielen und wieder, ja, dann wieder umziehen in die Alltagsklamotte. Das sind ja viele, viele Stunden, wenn man die mal zusammenrechnet. Bezahlt wird dann ja aber das reine Spielen nur. Und das waren, glaube ich, 60 Euro.
Pro Tag? Hoffentlich.
Pro Aufführung. Das heißt, diese ganze Zeit des Probens vorab und des eigenen Textlernens hat mir ja niemand bezahlt.
Also ich finde es krass, so, dass die Proben nicht bezahlt werden.
Ja.
Ist das typisch?
Das kommt drauf an, in welcher Stadt du wohnst und welches Engagement du machst. Also in Berlin zum Beispiel, ich spiele im Moment nicht in Berlin, weil die Gagen unterirdisch sind. Dafür komme ich nicht vorbei. Da werden Proben meistens überhaupt nicht bezahlt und dann hast du für wirklich schwere Stücke wie Shakespeare, Hamlet, kriegst du da, kannst du froh sein, wenn es dreistellig ist. Das mache ich nicht, mache ich auch nicht mehr. Also, und jetzt mit meinem Soloprogramm habe ich jetzt letzte Woche die höchste Rechnung meines Lebens bisher sogar gestellt. Ja, soll ich das jetzt verraten?
Oh, wenn Mann, du magst, ja, würde uns das schon interessieren.
Ja, da weiß die Ellen, was sie sich zu Weihnachten wünschen kann. Oder zum Geburtstag, der steht ja bald an.
Stimmt, Ellie Bär. Okay, ich sag's jetzt aber ganz schnell, ja? Ich reiß das so ab wie so ein Pflaster. Das waren fast 5.200.
Ja, nice. Was geht für deinen Pianist drauf für einen Auftritt?
150.
150?
350. Also ich bin schon auch. Nee. Also ich versuche das schon fair zu machen. Das, was ich ja bei anderen bemängel, versuche ich jetzt nicht selbst zu machen. Okay. 350. Okay, also. Bloß Fahrtkosten kriegt er alles bezahlt.
Okay, also hast du quasi 4,8 verdient mit den Leuten, die reingekommen sind, aber das Ensemble an sich musstest du jetzt nicht bezahlen, richtig?
Ich bin alleine. Das ist meine Soloshow. Ich bin da 2 Stunden allein auf der Bühne und unterhalte 500 Menschen ganz allein.
Musst du dir das mieten, die Bühne? Oder kriegst du die zur Verfügung?
Das interessant. Nee. Das ist dann so, du rufst die Theater an und dann hat jedes Theater seinen eigenen Deal und gibt ja Gesamteinnahmen. Und mit diesem Theater haben wir einen 50-50-Deal. Also die Gesamteinnahmen werden dann nach Abzug der Tantieme geteilt. Was sind Tantieme? Das heißt, das Stück habe ich zusammen mit meinem Regisseur geschrieben. Und liegt jetzt bei einem Verlag. Und jedes Mal, wenn das Stück gespielt wird, gehen 10% der Gesamteinnahmen an den Verlag. Und diese 10% bekommt dann 80% mein Regisseur als Autor und ich 20% als Co-Autorin.
Okay, also diese 5-2 waren jetzt das...
Nach Abzug, also...
20%?
Oh Gott,
das ist ganz schön schwierig, diese Rechnung.
Ja, von meinem Rechnungsgeld zahle ich ja auch noch meinen Regisseur. Wir haben damals gesagt, ich gebe ihm keinen Festbetrag für die Regiegage, sondern er wird immer beteiligt bei jeder Aufführung mit 12,5% plus Mehrwertsteuer, wenn ihr das jetzt alles so genau wissen wollt.
Das rechne ich jetzt nicht aus. Also unterm Schnitt bleibt einiges bei dir hängen pro Auftritt. Mittlerweile von 60 Euro bis jetzt 4,8. Das ist ja schon ein Riesensprung. Und wie oft machst du so einen Solo-Auftritt? Damit wir so ungefähr mal rechnen können, was du so im Monat verdienst.
Oh, das variiert auch ganz stark. Also ich habe jetzt ja 2 Solostücke. Und für mich sind immer so die ersten 5 Monate im Jahr die heftigsten. Gut, die Weihnachtszeit natürlich auch. Aber das Solostück spiele ich dann vielleicht schon einmal im Monat. Wobei jetzt das andere Stück wird von einer Agentur vertreten. Und da wollen wir jetzt auf lange Sicht auf 80 Shows im Jahr, Minimum. Da zahle ich dann aber auch noch die Agentur, muss man wissen.
Ja, also trotzdem ordentlich. Und dabei machst du ja auch noch was anderes.
Ich unterrichte noch, genau. Und was mache ich denn? Ich habe auch noch eine Big Band. Ja.
Warum nicht? Noch mal so nebenbei als Hobby.
Rate ich aber auch jedem, wirklich sich breit aufzustellen. Gerade für den Anfang, um erstmal Fuß zu fassen im Business und Erfahrungen zu sammeln. Weil es ist ja alles für die Vita wichtig, wenn man sich irgendwo bewirbt. An einem Haus schickt man ja immer Fotos und eine Vita. Je breiter man aufgestellt ist, desto besser ist es. So. Und dann versucht man immer mehrere Eisen im Feuer zu haben, damit dann auch wirklich irgendein Job dann mal zündet.
Nee, bevor das jetzt hier zeittechnisch nicht ausartet, würde ich mit unserer letzten Frage eigentlich abschließen, bevor wir zu den Klischees gehen. Es sei denn, du, Helena, hast noch Fragen.
Ja, ist halt immer dieser Zeitdruck, ne, den wir haben. Was mich natürlich, vielleicht kannst du es ja, ey, keep it short. Keep it short and simple. Wir sind jetzt weg von... Tu mal so, als wärst du ein Schauspieler und würdest einen Elevator-Pitch... Tu mal so, als wärst du ein Vertriebler und würdest einen Elevator-Pitch machen. Weißt du, was das ist?
Immer diese Anglizismen in diesem Podcast. Ein Elevator-Pitch.
Ja, also... kurz gesagt, das kommt aus Amerika und da sind ja viele Businessmänner, die einfach keine Zeit haben, mit dir zu reden. Und du bist mit mir jetzt zum Beispiel im Aufzug, fährst vom 20. Stock runter und pitcht mir, wie du deine Work-Life-Balance im Griff hast. Wie sieht's damit aus? Und du hast ungefähr 30 Sekunden Zeit, mir diese Frage zu beantworten. Ist Work-Life-Balance in deinem Beruf überhaupt möglich?
Ja, natürlich, ja. Das macht ja auch jeder Schauspieler anders. Ich verbinde zum Beispiel viel mit meinem riesen Hobby. Ich liebe Sport und ich lerne Text dann beim Sport. zum Beispiel. Ich versuche jeden Tag, das mache ich eigentlich jeden Tag. Ich mache einen Spaziergang, gehe raus in die Natur. Das gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Und einen Tag am Wochenende versuche ich auch nicht zu arbeiten. Genau. Aber mir macht mein Arbeiten einfach auch große, große Freude. Ich kann da auch gar nicht ohne. Ja, und im Urlaub darf ich nicht. Da habe ich Laptop-Verbot von meinem Mann.
Nein. Hey, du bist in der Zeit geblieben, gut.
Dann zum Abschluss noch durch Frage. Du hast es ja bei der allerersten Frage schon so ein bisschen angeteasert. Was würdest du jemandem sagen, der auch gerne sich künstlerisch betätigen möchte beruflich, beziehungsweise der Schauspieler werden möchte? Was ist so das, was du der Person auf dem Weg mitgeben würdest?
Wenn dein Herz dafür schlägt, ist es absolut der richtige Beruf. Die muss aber bewusst sein, dass du immer, immer wieder stets an dir arbeiten musst. Es nie aufhört, auch dass du im Wachsen bist. Also auch jetzt noch, ich nehme jedes Jahr mindestens einen Workshop, mache auch täglich Stimmtraining, es hört nie auf. Also der Prozess der Ausbildung ist klar abgeschlossen, aber es ist ein stetes Reifen, ein stetes Arbeiten an einem selber, mit einem selber, ist auch manchmal sehr anstrengend, manchmal so ein bisschen Therapie auch. Und man muss sehr widerstandsfähig sein, sehr robust, eine Kämpfernatur. Man muss jemand sein, der auch damit leben kann, dass man immer mal wieder über seinen eigenen Schatten springen muss, ins kalte Wasser springen muss. Ja, und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Genau, dass man viele, viele Neins bekommt im Leben. Und viele Absagen. Und das muss man auch, verarbeiten können. Also, dass man es einfach nicht persönlich nimmt. Genau. Eine große Kreativität ist wichtig, eine große Spielfreude. Dass man die Unsicherheit aushalten kann. Dass man dann auch vielleicht mal zwischendurch Arbeitslosengeld empfängt. Das ist was ganz Normales. Auch, dass man, wenn man krank ist, arbeiten muss. Mit hohem Fieber dann manchmal auch auf die Bühne gehen muss. Das ist ganz normal. Und dass man auch immer spontan sein muss. Jetzt, ich habe ein E-Casting eingekriegt, da muss ich dann heute Abend noch ran. Ja, also es kann auch immer was reinkommen. Und immer, ich sage am besten, sei im Moment, das ist auch das Tolle an dem Beruf, man darf immer im Moment sein. Man hat eine große Freiheit. Sei im Moment und genieße es. So. Egal, was kommt. Auch ein Nein. Man weiß nie, für was es gut war.
Ja, ich würde sagen, starten wir in unsere letzte Rubrik, haben wir jetzt schon öfters erwähnt, in die Klischees. Ellen, soll ich dir den Vortritt lassen? Es ist deine Schwester.
Ja, dann fange ich an mit dem Roasten. Schauspieler sind arrogant.
Was? Oh, jetzt hat das Mikrofon über... Also nein! Warum sollen wir arrogant sein? Wer hat denn das erzählt? Arroganz entsteht ja meist aus einer Unsicherheit heraus. Also vielleicht ist euch mal aufgefallen, wenn jemand arrogant ist und ihr geht mit ihm dann ins Gespräch und lernt ihn kennen, es ist meistens eine reine Unsicherheit. Es ist eine Fassade, die aus der Unsicherheit herrührt. Und wenn ich jetzt auf ein Event muss, und das sind ja Sachen, die dann auch bei mir dazugehören, Berlinale, irgendein Event, oh Gott, und dann steht man da am Rampenlicht und will da vielleicht gar nicht sein. Also ich bin da auch nicht der Typ zu. Ich mag auch diese oberflächlichen Bussi-Bussi-Gespräche nicht. Dann werde ich vielleicht unsicher und dann wirklich arrogant. Aber ich glaube nicht, dass... Ja, wir sind nicht arrogant, nein.
Ich nutze die Pause, du trinkst gerade. Sehr gut. Schauspieler sind dramatisch, exzentrisch, immer sehr laut. Ich glaube, ihr hört's.
Ich glaube, das Klischee kann man nicht entkräften.
Frag mein Mann. Aber ich glaube, ja, schon. Es gibt natürlich Abstufungen. Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich auch schon eher bei den krasseren Fällen dabei. Aber ich kann auch ganz ruhig und still sein.
Dann wird es gefährlich.
Oder dann bin ich einfach traurig. Das kann auch sein.
Ja, aber die meiste Zeit so. So. Klischee Nummer 3. Das ist dann auch unser letztes. Als Schauspieler hat man Schwierigkeiten, zwischen seinen Rollen und dem echten Leben zu unterscheiden.
Nein, überhaupt nicht. Nein, um Gottes Willen. Nee. Also ist ganz klar, dass ich, wenn ich da eine Rolle spiele, dass das eine Rolle ist. Und jeder, der damit ein Problem hat, ist kein Schauspieler. Das ist jemand, der psychisch krank ist. So.
Grüße gehen raus nach Hollywood.
Also ich bin mich immer bewusst, wenn ich spiele und wenn ich nicht spiele. Natürlich ist es so, dass das Unterbewusstsein kann ich ja nicht steuern. Wenn ich eine Rolle erarbeite und die ist eine psychische Herausforderung, dann kommt es schon vor, dass ich vielleicht mal dann im Privatleben ein bisschen zickiger bin, klar. Oder dass ich Albträume habe. Ja, das passiert natürlich schon. Und es ist auch, glaube ich, so, dass man nach einer Vorstellung irgendwie nicht direkt Auto fahren darf. Das ist, glaube ich, auch, glaube ich, irgendwo geregelt, weil man schon manchmal ein bisschen Zeit braucht, um runterzukommen. Klar. Je nach Stück, was man spielt. Ich spiele ja viel, also eigentlich ausschließlich nur noch fast komödiantische Stücke. Da kann ich auch direkt danach Auto fahren. Obwohl, nein, manchmal ist man da voller Adrenalin. Schon. Aber man kann das unterscheiden, ja.
Das stimmt, das stimmt. Ja, ging echt wie ein Flug. Also wirklich, das ging also auch super spannend. Also ich könnte mir, glaube ich, auch noch, weiß Gott, wie viele Fragen aus den Fingern ziehen. Aber mit dem Blick auf die Zeit sind wir schon eigentlich fast drüber. Und ja, ich sage einfach mal so, danke, Julia, dass du heute unser Gast warst.
Ich habe zu danken. Ihr seid herzlich eingeladen in meine Solostücke. Kommt rum, ja.
Wenn's for free ist, okay.
Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen.
Vielen Dank auch von mir. Ja.
Uns auch.
Dann, Helena, the stage is yours.
Jetzt. Stage is mine. So. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Like, bewertet uns auf der Plattform eurer Wahl, folgt uns auf Instagram, auf LinkedIn, bei uns in den Shownotes findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr uns mal was sagen wolltet, was ihr euch nicht traut, in die Kommentare zu schreiben, fragt uns gerne und wenn ihr Gast sein wollt, dann here we go, wir haben jede Menge Bühnen für euch, wenn wir in diesem Bereich des Shows bleiben.
Ich kann es sehr empfehlen.
Meldet euch, lasst ein Like da und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder am Montag. Bis dahin, eine schöne Woche euch.
Bis dann. Ciao.